Jens, du hast gesagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir, Sohn, das hat dich so angesprochen. Und ich bin mit dir, das ist auch eine Erfahrung, die eine Popsängerin macht, die Drohbriefe bekommt. In dem Film The Bodyguard von 1992, den ich als Jugendlicher gesehen habe, ich vermute nicht als Achtjähriger, sondern wahrscheinlich war ich schon ein bisschen älter, da habe ich diesen Film gesehen und der zeichnet diese Geschichte nach, wo einer voll und ganz für jemand anderen da ist. Es ist so, dass die Schauspielerin, oder Whitney Houston war ja Sängerin und Schauspielerin, sie spielt hier eine Popsängerin, die Drohbriefe erhält. Und um eben sicher zu sein und beschützt zu sein und ihre Konzerte zu gestalten und ihren Alltag leben zu können, stellt sie einen Bodyguard ein, der die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Das ist der gut aussehende Kevin Costner. Und selbstverständlich ist da auch eine Liebesgeschichte dabei, sonst wäre es ja nicht Hollywood. Aber vom Prinzip setzt er alles in Gang, um sie zu beschützen und ja, so, dass sie eben ihr Leben gut leben und gestalten kann. In Erinnerung geblieben ist mir der Höhepunkt des Films, der im Nachhinein würde ich sagen, war ja eigentlich zu erwarten, aber da gibt es so eine Szene, da ist sie bedroht, jemand möchte auf sie schießen und er springt sozusagen vor sie, fängt die Kugel auf der Luft, in der Luft mit seinem eigenen Körper ab und rettet ihr damit das Leben. Was für ein Einsatz. Ich vermute, die meisten von euch haben im Alltag ziemlich wenig mit Bodyguards zu tun. Wir bewegen uns in den allermeisten Situationen in ziemlich sicheren Umgebungen, haben nicht oder sind nicht die Persönlichkeiten, die jetzt einen Personenschutz bräuchten, brauchen wir nicht unbedingt. Und doch finde ich, dass dieser Gedanke des Beschützers durchaus attraktiv. Also hört doch mal in euch hinein. Wünschen wir uns nicht so einen Beschützer, der für uns sorgt? Der uns den rechten Weg zeigt, der uns aus der Gefahrenlinie bringt, jemand, der uns vielleicht sucht, wenn wir verloren gehen und der uns auffängt, wenn wir fallen und der uns dann wieder auf den richtigen Weg hilft. Jemand, der bereit ist, Gefahren wirklich auf sich selber zu nehmen, um mich und dich zu schützen. Ist doch ein ganz tiefer Wunsch, den wir haben. Und vielleicht gibt es Personen bei dir im Leben, wo du sagst, ja, das ist wie so ein Beschützer für mich. Oder vielleicht bist du selber für deine Kinder oder für Menschen, die dir nah sind, so jemand wie so ein Beschützer. Warum fange ich mit dem Beschützer an? Jens hat es vorhin schon ein bisschen gesagt. Es gibt in der Bibel einen Beruf, der ziemlich häufig genannt wird und der so einiges mit diesem Bodyguard-Dasein, mit dem Personenschützer zu tun hat. Es ist der Beruf des Hirten. Im ersten Moment denken wir, ah, das ist doch total idyllisch, der ist mit seinen Schafen auf der Weide. Ja, das stimmt. Aber der Hirte erträgt Hitze und Kälte, bringt die Schafe zur grünen Weide und führt sie in eine Höhle oder in einem Pferch, um in Sicherheit zu sein, wenn die Nacht einbricht oder wenn das Wetter schlecht ist. Er beschützt die Menschen im Freien vor Raubtieren und vor Räuber. Und interessanterweise sind ganz viele der israelitischen Leiter oder Führer später selbst Hirten. Wer fällt euch denn ein, der später ein Leiter Israels wird, der ein großer Hirte war oder ein Hirte im Laufe seines Lebens? David, ja. Mose, ja. Also eigentlich alle im Alten Testament. Abraham, Jakob, Josef, irgendwie alles mal hing wahrscheinlich auch mit der Lebenssituation der Halbnomaden zusammen. Aber ein Hirtendasein war total verbreitet. Und im ersten Teil der Bibel, da ist es auch so, dass Gott als wahre Hirte vorgestellt wird. Und das oft im Gegensatz zu den religiösen und politischen Führern des Volkes, die dem Volk vorstehen wollten, es führen, leiten und schützen wollten, aber ganz oft nur ihr eigenes Interesse im Blick hatten. Und das Volk hat gelitten und die Führer haben sich nicht darum gekümmert. Also wenn ihr mal Lust habt zu lesen, was ein guter Hirte machen soll und was die schlechten Hirten falsch machen, Hesekiel 34 und Jeremia 23 sind so zwei Kapitel der Bibel im Alten Testament, wo also mächtig geschimpft wird über die schlechten Hirten und wo gesagt wird, dass Gott als Hirte ganz anders drauf ist, dass er sich für die Not und für das Volk wirklich einsetzt. Und Jesus? Jesus greift dieses weit verbreitete Bild des Hirten, was alle wussten, was damit gemeint ist, auf. Und er greift das an mehreren Stellen auf und auf eine besondere Weise tut er das im 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Und da nehme ich euch mal einen Abschnitt mit hinein. Dort sagt er Folgendes. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich, wenn der Wolf und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Viele von uns werden das schon hier und da mal gehört haben, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und vielleicht ahnen wir gar nicht, was da eigentlich Besonderes drinsteckt. Beim Hirten denken wir ganz oft automatisch an Psalm 23 und an König David, der gebetet hat, der Herr ist mein Hirte. Was Jesus hier aber macht, ist nicht, dass er sagt, der Herr ist mein Hirte, sondern Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus bezieht alle Erwartungen und alle Vorstellungen, was der gute Hirte ist, auf sich selbst. Und letztlich bezieht er damit oder hat er damit den Anspruch, ich bin dieser gute Hirte, ich bin Gott. Das sehen wir einmal an dieser Stelle, dass er dieses Ich-Bin-Worte sagt. Es gibt ja im Johannesevangelium einige davon. Wisst ihr, wie viele Ich-Bin-Worte es gibt? Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin das Wasser. Genau, Matthias, das sind 7 Stück, 7 Ich-Bin-Worte. Im Johannesevangelium, in Markus gibt es auch nochmal welche. Aber diese Ich-Bin-Worte, die kommen von einer Formel, die mit denen Gott Mose aus dem brennenden Dornbusch begegnet. Da fragt er, wer bist du denn, wenn das Volk fragt? Und da spricht die Stimme aus dem Dornbusch zu Mose, ich bin der Ich Bin. Also eigentlich sagt er nur, ich bin. Und wenn wir es genau übersetzen würden, ich bin für dich oder für euch da. Und Jesus sagt jetzt hier, ich bin für dich, für euch da. Ich bin der gute Hirte, ich bin Gott. Was zeichnet diesen guten Hirten aus? Der gute Hirte ist der Gute gegenüber den schlechten Hirten. Das Gut wird sogar im Griechischen durch die Satzstellung nochmal hervorgehoben. Also Jesus ist nicht irgendein Hirte, sondern er ist der gute Hirte, im Gegensatz eben zu allen anderen fremden, falschen oder sonstigen Hirten. Er ist der Richtige, der von Gott und vor Gott wohlgefällige Hirte. Das heißt, all diese Erwartungen an Weide, an Wasser, an Führung, an Schutz, an Vertrautheit, die erfüllt dieser wahre Hirte. Das, was bisherige Hirten in Israel nicht wirklich leisten können. Selbst die Besten waren ja nur bezahlte Arbeiter, oder Luther übersetzt das mit Mietlingen. Keinem von ihnen gehörte die Herde. Und wenn dann Gefahr droht, ja, oder drohte, dann liefen die halt irgendwann davon. Und Jesus sagt, nein, ich laufe nicht davon. Ich bin der Hirte, dem die Herde gehört, und ich gebe alles für meine Herde, sogar mein Leben. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, er wiederholt das in Vers 14, ich bin der gute Hirte und er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich kenne meine Schafe und die Schafe kennen mich. Man hat Versuchungen und Experimente immer mal wieder gemacht, auch vor dem Hintergrund, was über den Hirten so gesagt wird in der Bibel. Und tatsächlich ist das wohl so, dass wenn ein Hirte ruft, die Schafe die Stimme von ihm unter vielen anderen unterscheiden können und nur dieser Stimme des Hirten hinterhergehen. Bei diesem Wort, die Schafe kennen meine Stimme, ist im Griechischen das Wort Ginosko und da geht es nicht nur um ein ich kenne das intellektuell, es geht nicht um ein Verwahrhalten oder für ein aha, ich erkenne die Stimme und jetzt folge ich dieser Stimme nach, sondern es ist was mit Beziehung und Vertrautheit gemeint. Den du kennst, im Alten Testament wird das Kennen sogar für das Miteinander schlafen. Abraham erkannte seine Frau, heißt, die haben miteinander geschlafen. Also dieses Erkennen und Kennen hat was Intimes, was Privates, eine Beziehung miteinander. Und diese Beziehung, wenn Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme, so wie mein Vater mich kennt, dann ist das eine ganz enge Beziehung, die von Liebe regiert wird, wo eine Respekt und eine Freiheit untereinander herrscht, wo eine enge, vertraute Beziehung da ist. Um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, dem guten Hirten folgen. Was heißt das für mich und mein Leben? Ich folge dem guten Hirten nicht, weil er das Anspruch und das Recht darauf hätte. In Klammer, als Schöpfer hätte er das, aber nein, ich folge ihm, weil er mich kennt. weil ich bei ihm gekannt bin, weil ich nicht eine Nummer bei ihm bin, weil ich geliebt bin, weil es mir gut tut, weil ich bei ihm angenommen bin, weil er mich durch und durch kennt, weil er nicht flieht, wenn die Gefahr kommt, weil er mich nicht im Stich lässt, wenn die Wölfe meines Lebens oder in mein Leben hineinbrechen und weil er bei mir ist und mitgeht, sogar dann, wenn ich das selber gerade nicht spüre. Schafe und Hirten, das war so ein Bild, was im Alten Testament in erster Linie für das Volk Israel verwendet wurde. Und das bedeutet, dass wenn Jesus zu den Juden sagt, ich bin der gute Hirte, dann wusste jeder Jude sofort, ja, ich bin gemeint, ich gehöre jetzt dazu. Das Problem ist, dass das Menschen aus anderen Völkern nicht automatisch wissen. Und jetzt gibt es hier einen spannenden Satz, wo Jesus ergänzt und dieses Bild vom Hirten und Schafen in Vers 16 eben ausweitet. Da sagt er nämlich, ich habe noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Also diese Schafe aus dem anderen Stall, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, da meint Jesus ziemlich sicher eben Menschen, die nicht aus dem Volk der Juden kommen, die anfangen auf die Stimme des Hirten, auf ihn zu hören, die Jesus nachfolgen und die zu ihm gehören. Und da sagt er, nein, wir machen nicht eine Gemeinde der Juden und eine Gemeinde der Nichtjuden, wir machen nicht eine Gemeinde für jede Nationalität, sondern die gehören alle zusammen. Wir haben eine Gemeinde, wir haben eine Herde, genauso wie wir einen Hirten machen, wir sind zu einer Kirche, einer Gemeinde verbunden. Als ich so überlegt habe, was nehme ich von diesem Bild mit, was sagt mir der gute Hirte? Da habe ich mal die Technik der künstlichen Intelligenz befragt. Man kann sich ja so inspirieren lassen, wenn man mal über irgendwas was machen will, dann googelt man zum Beispiel bei der Bildersuche. Und ich habe gedacht, ich probiere mal, den guten Hirten mit einer KI erstellen zu lassen. Und ich habe die Begriffe Jesus, Schafe, stark, Bodyguard, beschützen und so eingegeben und habe mal ein paar Bilder bekommen. Die könnt ihr jetzt mal sehen, wer und wie der gute Hirte so drauf ist. Es gab auch die Movie, also die Filmposter und alles Mögliche mit dabei, genau. Wenn man so fragt, und ich habe mich gefragt, was ist so das Gemeinsame? Also Jesus hatte auf jeden Fall Bart, war von der Haut Europäer und hatte lange Haare, könnte man so denken. Und Jesus, wenn Jesus auftaucht, ist immer ein warmes Streiflicht oder Abendlicht da. Also scheinbar, wenn Jesus da ist, gibt es nie kühles Licht, sondern immer warmes Licht. Es gab auch ein paar echt absurde Bilder. Ich habe mal gesagt, Jesus Schaf auf den Arm und dann hat er wie so nur so einen Kopf vom Schaf. Also die KI macht auch Fehler. Das sah ziemlich makaber auf, als ob er jetzt nur so einen Schafskopf, das Bild habe ich euch nicht dargestellt. Aber wenn ihr jetzt mal in euch geht und überlegt, welches Bild spricht mich an oder was von diesem Bild des Hirten spricht mich eigentlich an? Ist es die Nähe und die Vertrautheit? Ist es das, dass ich vielleicht Teil einer Herde bin, die gemeinsam auf dem Weg ist? Also ich bin ein Schaf unter anderen. Ist es vielleicht dieser Aspekt, ich bin geschützt, ich bin geborgen bei diesem Hirten, also der passt schon auf mich auf? Was ist es genau? Welches Bild hast du vom guten Hirten? Ich habe über diese verschiedenen Aspekte nochmal nachgedacht, habe wie gesagt auch mal Hesekiel im Alten Testament 34 gelesen und andere Stellen und überlegt, was hängt in diesem Bild vom guten Hirten, das wir vor allem mit einer Fahrt durchs Allgäu und so verbinden. Also wir fahren dann vorbei und sehen dann irgendwo auch hier mal, schauen mal auf die Felder raus, da ist so ein Schafshirte und dann denken wir, das ist der Hirte. Also was verbinden wir damit? Und was steckt eigentlich in diesem Bild alles drin? Und mir sind so drei Dinge gekommen. Das erste ist, mir ist aufgefallen beim Thema Hirten und Schafe, wir brauchen Hirten, die uns Orientierung und Schutz geben. Wir alle brauchen Hirten, die uns Orientierung und Schutz geben. Keiner ist sich selbst Hirte. Ich meine, bei den Kindern ist das schon eindeutig. Wenn wir Kinder sind, dann brauchen wir Eltern, die uns großziehen. Und natürlich sind wir nicht nur beschützt und nicht nur geleitet von Eltern. Man hat ja dieses Sprichwort, Kinder brauchen Wurzeln und sie brauchen Flügel, sie brauchen einen Halt und sie müssen in die Welt gehen können und sich entfalten können. Aber keiner geht gesund in die Welt und kann sich entfalten, wenn er nicht einen Halt und gesunde Wurzeln in seinem Leben bringt. Und ein Hirte kann uns helfen, zu Hause zu sein, mein Kind zu sein, angenommen zu sein und aus dieser Perspektive loszuziehen. Als Erwachsene brauchen wir immer noch Hirten und Leiter. Die Gewichte mögen sich verschieben, aber wir brauchen Menschen, die uns anleiten, die uns begleiten, die uns führen, die uns unterstützen, an denen wir uns auch orientieren brauchen. Ich glaube, das hört im ganzen Leben nicht auf. Und in ganz besonderer Weise ist eben Jesus und will Jesus dieser gute Hirte unseres Lebens sein. Wenn man dieses Bild so überdenkt, dann sagt Jesus doch hier, ihr alle lebt im Einzugsbereich des Wolfes. Manche wollen ja wieder, dass Wölfe nach Deutschland kommen, damit die wieder alle sich hier ansiedeln. Ich finde das eigentlich nicht so geil. Ich finde das gut, dass die nicht mehr da sind. Ich sehe da einige Gefahren. Aber da darf jetzt jeder Tierschützer und der im Verein ist, Wölfe zu schützen, mir erklären, warum das gut ist. Ich bin eigentlich froh, dass der Wolf nicht irgendwie ums Haus streift, wenn meine Kinder im Garten spielen. Aber dieses Bild, wenn Jesus sagt, da kann der Wolf kommen auf die Herde, das zeigt uns doch, unser Leben ist irgendwie bedroht. Und wir erleben, wie grausam und ungerecht Leben auch sein kann. Und Jesus selber erlebt das ja. Er wird ja auch Opfer eines ungerechten Urteils römischer Autoritäten, die sich haben anstacheln lassen. Er erlebt, was Ungerechtigkeit heißt. Und weil unsere Welt so ungerecht, so hart, so schwierig ist, so bedroht ist, glaube ich, brauchen wir alle die Orientierung an diesem guten Hirten, der das Verlorene nicht aufgeht. Gibt, der jedem hinterhergeht, bei dem jedes einzelne Schaf zählt, der uns Halt und Orientierung gibt. Und dazu lädt Jesus uns doch jeden Tag neu ein, bei ihm Schutz zu suchen und uns zu orientieren an ihm. Wir brauchen diesen Hirten, wir brauchen alle Hirten. Das zweite, mein zweiter Gedanke, wir sind auch an der einen oder anderen Stelle selbst Hirten. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, die uns am Herzen liegen, die wir begleiten, die wir mitnehmen, denen wir gute Hirten und Hirten sind. Und bestimmt gibt es auch Menschen in deinem Leben, wo du denkst, ja, in der Vergangenheit der oder die Person hat mich begleitet, ist mir Hirte gewesen. Und jetzt kann und darf ich hier oder da auch Hirte für jemand anderen sein, einen guten Einfluss im Leben von jemand haben. Bei dem Punkt müssen wir, glaube ich, nur darauf beachten, überall, wo wir Autorität und Einfluss haben, so wie es im Leben ist, kann ja auch alles Gute irgendwie missbraucht werden. Wir sollten unser Hirtendasein nicht mit dem Hirtendasein Jesu verwechseln und plötzlich sagen, ja, ich bin der gute Hirte, sondern es gibt noch einen, der diese Quelle und dieser Ort ist und den wir nie und nimmer ersetzen können. Kein Jugendleiter, kein Ältester, kein Pastor, kein Papst, niemand ist der gute Hirte. Aber alle Menschen, die andere Menschen als Hirten begleiten, tun gut daran, sich an dem guten Hirten zu orientieren, wie er mit Menschen umgegangen ist und mit Menschen umgeht, wie er sich für Menschen einsetzt. Jesu Herrschaft ist ja ganz anders. Ich meine, er macht das deutlich. Er sagt, die anderen Hirten, die laufen in dem Moment weg, wo sie nichts mehr davon haben oder wo es gefährlich für sie wird. Und Jesus sagt, nein, ich bleibe dran, ich gebe alles, ich gebe nicht auf. Der gute Hirte ist bereit, alles zu geben. Und da kann ich mich auch fragen, wie weit bin ich bereit, denen, für die ich ein Hirte bin, etwas zu geben. Und dazu gehört auch diese Formulierung, wo Jesus sagt, es gibt diese Schafe aus dem anderen Stall. Das hat mich so ins Nachdenken gebracht. Ich habe ja auch so eine gewisse Erwartung, welchen Stallgeruch ein Christ haben soll. Was der so mitbringen soll oder nicht mitbringen soll. Und wenn Jesus hier diesen Blick auf diese Schafe wendet, dann bringt das mich so ein bisschen dran, mich selber zu fragen, okay, vielleicht gibt es Menschen, die auf die Stimme des Hirten hören, die ich gar nicht sehe oder die ich vielleicht übersehe oder die vielleicht nicht nach den frommen Gewohnheiten leben, wie ich das möchte, aber die Jesus vielleicht trotzdem zu sich ruft. Also auch da kann ich mich an diesem guten Hirten und an der Art und Weise, wie er Menschen sieht und wie er mit ihnen umgeht, orientieren. Und damit zu meinem letzten Gedanken, was ich auch in diesem Text eigentlich toll finde, dass der gute Hirte seine Herde sammelt. Er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und er spricht dann davon, dass er die Schafe zu sich herführt und sie alle werden so eine Herde sein. Und für mich ist das so ein letztgültiges, endzeitliches Bild auch schon. Gott wird alle Schafe zu einer Herde zusammenführen und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Also für mich schwingt diese Hoffnung mit, dass das, was an Pfingsten beginnt, wo Menschen verschiedener Nationen zu einer Gemeinde gerufen werden, dass das jetzt in dieser Welt hier und heute weitergeht und dass eines Tages das bei Gott vollendet wird, wo wir in seiner Herrlichkeit sein werden. Er sammelt Schafe ein und er lädt Menschen ein, Teil dieser Herde zu werden. Und ein Stück sind wir auch ein Ort, wo man mit dieser Herde gemeinsam unterwegs sein kann, hier in Bad Schönborn. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und David betet, der Herr ist mein Hirte. Niemand wird dieser Herde zugezwungen. Du musst jetzt mit denen mitgehen. Jeder darf sagen, ich gehe auch in eine andere Richtung. Und trotzdem sind diese Ich-Bin-Worte, die Jesus spricht, einmal eine Zusage, die auch sagen, wer er ist und wie er steht. Und gleichzeitig schwingt da auch ein Anspruch mit, darauf zu reagieren. Zu fragen, wie reagiere ich auf diese Zusage, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Folge ich ihm jetzt oder folge ich ihm nicht nach? Ich finde es großartig, mit dem guten Hirten auf dem Weg zu sein. Und für mich ist das so ein Bild von Trost und Geborgenheit bei diesem Hirten finden. Orientierung zu finden und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich habe auch noch keinen anderen Hirten bisher getroffen, der gesagt hat, ich springe vor, ich fange die Kugel auf für dich. Und das macht Jesus auch, haben wir an Karfreitag dran gedacht, das macht er für uns. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und ich gebe mein Leben für sie. Diesem Hirten vertraue ich. Und dieser Hirte lädt auch jeden ein, das so wie David zu beten. Herr, sei du mein guter Hirte, geh du mit mir. Und ich habe überlegt, wie ich das am Ende der Predigt so ein bisschen konkret machen kann. Und ich habe gedacht, eigentlich kann man gar nicht über den guten Hirten predigen, ohne Psalm 23 nicht auch mit reinzubringen. Und deshalb lade ich euch jetzt ein, dass wir alle aufstehen und dass wir diesen Psalm 23 zum Abschluss gemeinsam beten. Wer möchte, darf den laut oder leise mitbeten. Wer nicht, darf auch einfach still sein. Aber Gott ist es, der uns einlädt, als der gute Hirte bei ihm anzukommen und bei ihm Versorgung und Schutz zu finden. Lasst uns gemeinsam diesen Vers, diesen Psalm beten. Ich habe den jetzt nicht eingeruckt. Wir kennen den so gut. Wir beten den komplett zusammen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.